Medien, Bildung, Digitalisierung. Der Podcast zur Ringvorlesung der PH Freiburg.
Wir sind langsam aber sicher auf der Zielgeraden mit dieser Podcast-Reihe. Heute heiße ich Sie zur vorletzten Folge ganz herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Dr. Anne-Christine Cordes. Sie ist Linguistin und Bildungspsychologin und sie arbeitet unter anderem am Bayerischen Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz. Im Rahmen der Ringvorlesung tritt sie als Expertin für digitale Bilderbücher auf. Genauer gesagt wird sie über ihre Forschung zur Sprachförderung von Kleinkindern mit eben diesem Medium berichten. Hallo Frau Cordes, schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Morgen, schön, dass ich da sein darf.
Wir führen ja unser Gespräch jetzt so kurz vor Weihnachten. Nehmen wir mal an, ich möchte einem 4-jährigen Kind gerne ein Bilderbuch schenken. Welches würden Sie mir denn empfehlen und warum?
Ja, ich glaube, da würde ich Oh, wie schön ist Panama, den Klassiker, empfehlen. Und zwar würde ich ihn wahrscheinlich auf beiden Wegen schenken, weil das ganz schön ist, wenn man das analoge oder wie wir sagen traditionelle Buch mit dem digitalen verknüpft und das eben mal so und mal so betrachtet. Also zum Beispiel gerade bei einem 4-jährigen Kind kommt es drauf an, wie fit ist es schon, wie gut versteht es die Geschichte. Könnte man zum Beispiel mit dem klassischen, traditionellen Buch anfangen und dann, wenn die Geschichte schon bekannt ist, das digitale Bilderbuch anschauen. Da gibt es eben eine ganz schöne Version, die für die Altersgruppe ganz passend ist. Die kann man aber auch bis in die Grundschule hinein, also die bietet sehr viel. Mhm. Das kann man mit einem 4-jährigen Kind gut begleitet machen, würde ich sagen.
Finde ich schon mal einen ganz spannenden Punkt, dass Sie sagen, das schließt sich gar nicht aus. Man kann das in Kombination nutzen. Das traditionelle Buch, haben Sie, glaube ich, gesagt, und das digitale. Also das muss gar nicht getrennt voneinander stattfinden, so verstehe ich das jetzt. Vielleicht haben ja unsere HörerInnen bisher noch gar nicht wirklich so ein digitales Bilderbuch in der Hand oder respektive auf dem Bildschirm gehabt. Geben Sie uns doch mal einen exemplarischen Einblick. Was sind denn die Merkmale bzw. Funktionen, die meisten digitalen Bilderbücher tatsächlich haben?
Genau, also erstmal gibt es da ganz unterschiedliche Formate. Entweder hat man so eine Bilderbuch-App, die man sich direkt aus dem Play Store oder App Store runterlädt. Es kann aber auch sein, dass es so ein E-Book ist, was man dann wiederum in der Books-App liest oder sogar eine Online-Datenbank. Das heißt, wir haben erstmal schon mal ganz unterschiedliche Möglichkeiten, zu einem digitalen Bilderbuch zu kommen. Und dann ist es so, dass das Typischste ist, dass wir eine Vorlesefunktion finden. Das heißt, dass das Kind sich die Geschichte von einer professionellen Sprecherin, einem Schauspieler, also in irgendeiner Form professionell eingelesen, anhören kann. Und dazu finden wir Bilder, statische Bilder manchmal, häufig auch bewegte Bilder. Und diese Animationen sind eben entweder automatisch, dass eben was Bestimmtes an einer bestimmten Stelle dann eben sich bewegt, animiert ist, oder über Hotspots animierbar. Das heißt, es sind solche Hervorhebungen, genau. Das sind solche Hervorhebungen. Manchmal wackeln die Gegenstände, wo sich ein Hotspot verbirgt, oder es sind kleine Ringe oder Punkte da zu sehen, die blinken. Und dann kann man da eben draufdrücken, also die Stelle am Tablet ja meistens doch berühren, und dann passiert was. Dann bewegt sich was. Genau. Und darüber hinaus haben wir oft noch zusätzliche Funktionen. Manchmal Spiele, die manchmal was mit der Geschichte zu tun haben, manchmal nicht. Da muss man dann genauer hinschauen. Häufiger haben wir auch eine Aufnahmefunktion, die ganz toll ist, weil die Kinder auch selber die Geschichte erzählen können oder man die Geschichte auch in einer anderen Sprache zum Beispiel einsprechen kann oder vereinfachen kann, wenn das Buch eigentlich ganz attraktiv ist, aber vielleicht noch ein bisschen komplex für bestimmte Kinder.
Also da gibt es eine ganze Palette an Möglichkeiten und man kann gucken, was angemessen ist, was auch zum Kind gerade passt und so.
Genau.
Ja. Welche typischen Vorurteile begegnen Ihnen denn bei digitalen Bilderbüchern? Ich nehme mal an, dass nicht jeder und jede vorurteilsfrei darauf guckt. Was sind denn so klassische Vorurteile?
Genau, da haben Sie recht, auf jeden Fall. Also es gibt schon häufig die Sorge, dass Kinder natürlich so dann noch mehr Zeit vor den Bildschirmen verbringen. Wir haben ja alle wahrscheinlich die Zahlen irgendwie im Hinterkopf. Die Bildschirmzeiten sind einfach gestiegen, gerade in den letzten 2, 2,5 Jahren. Und da ist oft die Sorge, dass die Kinder dann noch mehr passiv konsumieren. Das wird also eher so ein bisschen mit Fernsehen gleichgesetzt. Oder es ist so eine generelle ja, Sorge, dass eben die Kinder in dem, ich sag mal, Kindergartenalter am besten noch ferngehalten werden sollen von jeglichen Medien. Und da ist es natürlich trotzdem inzwischen so, dass das nicht realistisch ist und dass auch die meisten Eltern zugeben müssen, dass sie die digitalen Medien auch nutzen mit den Kindern oder eben die Kinder eben selbst. Und da muss man dann eben genauer hingucken, weil das schon so ist, dass gerade bei den digitalen Bilderbüchern die Qualität sehr, sehr unterschiedlich ist und dass wir auch ganz viel auf dem Markt haben, was sich nicht so gut eignet. Und wenn man sich davon fünf anguckt als Eltern oder als Fachkraft, dann sollte man auch verständlicherweise oder kann man auch verständlicherweise mal denken, dass vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Wenn man aber eben gute digitale Bilderbücher hat, dann können sie eben das Sprachlernen unterstützen auch und haben manchmal auch Möglichkeiten, die traditionelle Bücher eben nicht mit sich bringen.
Woran kann ich denn erkennen, ob ein digitales Bilderbuch ein gutes ist?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Vor allem hat man ja das Problem, wenn man es nicht kennt, muss man es eigentlich erstmal kaufen, runterladen und sich angucken. Das ist natürlich eine Hürde. Es ist nicht wie im Buchladen, wo ich mal was durchblättern kann. Also wir sagen immer, dass es ganz wichtig ist, dass die Animationen und diese Hotspots zu der Geschichte passen. Man würde eigentlich so aus lernpsychologischer Perspektive denken, ist doch ganz klar. Ich mache ja auch eine Illustration im Buch, wo das passiert, was im Buch passiert. Aber das ist nicht unbedingt immer der Fall bei digitalen Bilderbüchern. Das heißt, man würde schauen, ob das was animiert ist, gerade auch diese Hotspots, ob die gut zur Geschichte passen und das nochmal hervorheben und festigen, was wichtig ist. Soll ich Ihnen vielleicht mal ein Beispiel
Sehr
geben?
gerne. Beispiele sind immer super, ja.
Genau, also wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten eine Bilderbuch-App von Rotkäppchen und dann haben Sie vielleicht erst so ein Bild, dann ist da ein Wald und da steht so ein kleines Mädchen und dann fängt die Geschichte an, es war einmal das Rotkäppchen. Und dann in dem Moment zoomt die Perspektive auf das Rotkäppchen und das hat seine rote Haube auf. Und wenn ich dann noch nicht verstehe, was Käppchen heißen soll, habe ich eine ganz gute Korrespondenz von dem, wo ich hingucken soll, was sich bewegt. Denn da, wo sich was bewegt, da schauen wir automatisch hin. Und dann kann ich das irgendwie so verknüpfen. Okay, Rotkäppchen, das muss irgendwie Rotkäppchen sein. Aber wenn ich in dem Moment eben nicht diesen Zoom aufs Rotkäppchen habe, sondern niedliche Eule winkt hinten im Baum und die Blätter rascheln ganz laut, dann schauen die Kinder eben dahin. Und das ist eine Schwierigkeit. Und gerade auch, wenn die Kinder noch jünger sind und vielleicht auch mehrsprachig, das heißt, sich sehr auf die Geschichte konzentrieren müssen, um alles zu verstehen, dann ist es eben besonders wichtig, dass diese Aspekte zusammenpassen. Aber das ist für alle Kinder wichtig.
Also nochmal zusammengefasst, an der Stelle wirklich darauf achten, dass die Features, die Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel diese Hotspots, dass irgendwas ergänzend abgespielt oder gezeigt werden kann, dass die zur Geschichte passen und nicht einfach, sage ich mal, etwas willkürlich auftauchen und dann eher
Genau.
ablenken, ja.
Genau.
In Ihrer Forschungsarbeit ist ja das sogenannte dialogische Lesen ein ganz zentraler Punkt. Bevor ich jetzt irgendwie was dazu sage und vorwegnehme, was da gemeint ist, spiele ich ergänzend dazu tatsächlich die Frage von Ihrem vorhergehenden Kollegen Professor Wirz aus der Gesundheitspädagogik ein. Denn ich glaube, das passt an der Stelle auch ganz gut als zusätzlichen Impuls, um auf dieses dialogische Lesen einzugehen. Ich spiele das jetzt mal hier kurz ein, muss kurz noch hier den Bildschirm teilen.
Wie wird das mitgedacht, dass die Eltern wichtige Bezugspersonen sind, die auch den gesamten Lern- und Kompetenzentwicklungsprozess des Kindes dann strukturiert mitbegleiten können?
Ja, also beim dialogischen Lesen gibt es recht viel Forschung aus den USA und da gibt es eben auch Elterntrainings. Und da hat sich gezeigt, wenn man die Eltern auch in einem wenige Stunden umfassenden Programm sozusagen darüber aufklärt und ihnen so ein bisschen Handlungswissen mitgibt, wie sie durch offene Fragen, durch Abwarten, durch Umformulieren und Erweitern sozusagen die Kinder ins Sprechen bringen können und unterstützen können, dann findet man eben ganz gute Effekte und eben auch ziemlich schnell. Also auch nach diesem relativ kurzen Training kann man feststellen, dass sich die Kinder zum Beispiel dass sie längere Äußerungen produzieren.
Wenn ich das dialogische Lesen jetzt gerne umsetzen möchte als Elternteil oder als pädagogische Fachkraft, wie genau gehe ich denn dann zum Beispiel vor? Haben Sie da ein Beispiel?
Genau, also Sie könnten zum Beispiel jetzt gerade auch, wenn Sie digital lesen und die Vorlesestimme benutzen wollen, dann würde ich immer empfehlen, erstmal die Buchseite anzuhören und dann noch bestimmte Impulse zu geben. Zum Beispiel eine sprachanregende Frage zu stellen, eine offene Frage zu stellen. Vielleicht auch eine geschlossene, wenn ich mir nicht sicher bin, ob das Kind verstanden hat, was gerade passiert ist, um so ein bisschen das Verständnis zu sichern. Das ist dann immer abhängig von den Sprachfähigkeiten des Kindes, ob so eine offene Frage ein Kind noch überfordert oder eben dem Kind mehr Raum geben kann zum Sprechen. Und dann würde man eben so eine Frage stellen. Dann käme was vom Kind oder den Kindern, wenn man in der Gruppe liest. Und dann würde man einschätzen, okay, war die Antwort jetzt, war das passend, war das inhaltlich richtig, war da sprachlich noch was, vielleicht war es nur ein Wort und kein ganzer Satz oder der Artikel war nicht vorhanden. Und dann würde man das eben im dialogischen Lesen noch erweitern, ergänzen und dann abschließend nochmal so wiederholen, zusammenfassen oder das Kind anregen, das nochmal zusammenzufassen.
Also stellen wir uns vor, ich habe ein Rotkäppchen-Buch, zum Beispiel ein digitales, und da ist auf dem Bild ist abgebildet das Rotkäppchen mit seinem Körbchen im Wald. Und man sieht so ein bisschen auf der nächsten Seite schon so das Haus der Großmutter. So, das ist so das Bild, was man sieht. Was wäre denn zum Beispiel eine offene Frage, die da animierend wirkt?
Da könnte man zum Beispiel fragen, was hat das Rotkäppchen denn jetzt vor? Oder was will Rotkäppchen denn jetzt machen? Was soll Rotkäppchen machen, je nachdem, wie es im Text formuliert war. Und dann könnte das Kind eben sowas antworten, je nach Sprachentwicklung, Oma gehen. Und da würde ich dann eben einschätzen als Eltern, als Fachkraft, aha, super, das Kind weiß es, es hat es verstanden. Und dann würde ich aber eben dem Kind nochmal den kompletten Input anbieten. Also ja, genau, das Rotkäppchen will jetzt zur Oma gehen und ihr den Korb bringen. Oder so und das noch so ein bisschen erweitern. Und dann könnte man eben nochmal das Kind einladen, das nochmal in irgendeiner Form zu wiederholen.
Also den Satz sozusagen vervollständigen, Artikel hinzufügen und dann eben schauen, ob es das auch reproduzieren kann quasi.
Genau, also natürlich auf keinen Fall in so einem Abfragemodus,
ja,
sondern genau zur Oma, dass man selber nochmal sagt oder je nachdem, wie es sich anbietet. Manchmal sind es ja auch mehrere Kinder und dann mag ein anderes Kind vielleicht auch nochmal nochmal sagen.
Ja.
Genau.
Das wollte ich gerade noch fragen, denn Sie plädieren ja auch für den Einsatz von digitalen Bilderbüchern in der Kita bzw. Kindergarten. Das ist ja auch so Ihre Hauptzielgruppe, einfach auch pädagogische Fachkräfte. Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen mit so einer Gruppe? Denn so klassischerweise denken viele bei einer Vorlesesituation, gerade auch wenn es dann so dialogisch sein soll, vielleicht eher an so eine 1-zu-1-Situation. Läuft es in der Gruppe dann anders ab? Muss man dann nochmal auf andere Dinge achten oder ist es im Prinzip ähnlich wie wenn man es mit einem Kind machen würde?
Also natürlich ist es noch herausfordernder, es mit einer Gruppe zu machen. Die 1-zu-1-Situation hat man im Kindergarten einfach sehr selten, weil es auch mit dem Personalschlüssel nicht sehr realistisch ist, dass man da häufig dazu kommt.
Ja.
Es ist aber auch so, dass es in einer kleinen Gruppe eben so ist, dass wir aus ganz unterschiedlichen Lernkontexten wissen, dass das ein gutes Setting ist, weil die Kinder noch relativ viel Redezeit haben, wenn es eben eine Gruppe von, ich sag mal, 4 Kindern oder so ist, im Vergleich zur Großgruppe. Und dass man als Fachkraft es noch irgendwie schaffen kann, möglichst adaptiv zu sein, weil die Kinder ja immer unterschiedliche Entwicklungsstände mitbringen. Und wenn das natürlich die Großgruppe ist, dann ist das noch viel schwieriger. Und wenn man in so einer kleinen Gruppe ist, mit einem Tablet, dann ist es oft wichtig, je nachdem, wie das digitale Bilderbuch aufgebaut ist, dass man vielleicht zu Beginn auch soziale Regeln festlegt, gerade wenn es um diese Hotspots geht. Manchmal ist es ganz toll gemacht, da kann man diese Hervorhebungen ausschalten. Das heißt, man hat nicht so was Blinkendes die ganze Zeit, was für die Kinder viel einfacher ist, weil sie nicht so stark davon abgelenkt werden, dass sie darauf drücken wollen oder unterdrücken, dass sie drauf drücken wollen. Dann ist es eben einfach da und man kann dann vielleicht nochmal die Geschichte nochmal danach erleben. Aber Genau, wenn die zum Beispiel leuchten, bietet es sich an, dass man eben sagt, okay, wir machen das jetzt immer abwechselnd, reihum. Bei uns in der Studie hatten wir sogar ein Kuscheltier, einen kleinen Drachen, der dann von Kind zu Kind gewandert ist, damit man immer wusste, wer jetzt drücken darf. Und da ist es tatsächlich auch so, wenn das für die Kinder ganz neu ist und die zum ersten Mal ein digitales Bilderbuch benutzen, dann ist es natürlich noch viel aufregender. Und dann fällt es den Kindern auch häufig noch schwerer, sich da zurückzuhalten. Wenn sie dann erstmal vertraut sind mit dem Medium, dann klappt das auch besser. Oder eben, wenn diese Hervorhebungen nicht da sind. Und dann, genau, würden wir eigentlich immer sagen, erst die Vorlesestimme es erzählen lassen und dann darüber sprechen. Oder man liest eben selber. Wir haben jetzt auch eine Folgestudie gemacht, wo die Fachkräfte adaptiv gelesen haben. Da hatten wir sehr, sehr viele mehrsprachige Kinder dabei und die Fachkräfte dachten, puh, das ist aber eine ganz schön schwierige Geschichte für unsere Zielgruppe. Wir hätten echt was Leichteres genommen. Und sie waren dann sehr überrascht, wie viel die Kinder mitgenommen haben. Und sie durften eben die Geschichte vereinfachen, verkürzen und haben sie dann dreimal gelesen mit den Kindern. Und insgesamt haben sie dann aber auch, kannten die Kinder dann die ganze Geschichte in der ganzen Komplexität am Ende. Und da haben wir zum Beispiel also einen ganz guten Vorschlag noch von einer Fachkraft bekommen, die sagte, wenn ich das zweimal adaptiv gelesen habe mit meiner Gruppe, dann wäre es toll, dann die Vorlesefunktion zu nehmen, weil dann ist das sozusagen schon so ein bisschen vorentlastet, die Geschichte ist bekannt und dann ist natürlich nochmal attraktiv, diese Erzählerstimme zu hören.
Ja, ja, ja.
Und dann können die Kinder eben auch mitgehen und das eben auch verstehen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass Sie in Ihrer Arbeit mit PädagogInnen aber auch immer wieder ja, Scheu vor digitalen Medien begegnen, vielleicht sogar Ablehnung. Sie haben es ja vorher auch so ein bisschen angedeutet, dass da teilweise auch ja, so die Haltung herrscht, also bei Kleinkindern am besten noch gar nichts in Richtung digitale Medien. Wie würden Sie denn ja, motivieren, sowas aber trotzdem in der Arbeit zu nutzen und da die Scheu oder die Skepsis abzulegen?
Genau, also ich glaube, einerseits kann man schon auch ein bisschen Hörspiele heranziehen, weil das ja auch was ist, was Kinder gerne machen. Und da wissen wir auch aus verschiedener Forschung, auch sogar mit Kindern mit Sprachentwicklungsschwierigkeiten, dass es ihnen wirklich hilft, wiederholt die gleiche Geschichte zu hören. Und dann eben diesen sprachlichen Input, gerade auch im Bereich der Grammatik, das würde man vielleicht gar nicht denken, zu fördern. Und wenn man natürlich dann noch Bilder hat, die unterstützen, ist es, kann man sich ja vorstellen, eigentlich noch einfacher, die Geschichte zu verstehen. Ich würde auf jeden Fall also jemandem ein gutes digitales Bilderbuch empfehlen, sich das mal anzuschauen und dann eben zeigen, was kann man machen. Man kann, also besonders hilfreich ist es tatsächlich auch dann, wenn man solche digitalen Lesesituationen dann wieder aufgreift. Also wir hatten es eben ganz eingangs schon, dass man es vielleicht dann auch mal analog liest. Es muss ja auch nicht in der Reihenfolge sein, es kann ja auch andersrum sein. Aber wenn man das anders nochmal einbettet, zum Beispiel selber die Geschichte weitererzählt oder dazu was spielt. Es gibt auch ganz
Also auch diesen
super.
interaktiven Teil irgendwie betonen, so dass man jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, passiv, also dieses digitale, ich sag's jetzt mal ganz etwas flapsig, dieses digitale Ding anschaltet und dann konsumiert man passiv, sondern diesen interaktives Moment betont auch, oder?
Genau, auf jeden Fall. Und deswegen lesen wir auch gerne in der Kleingruppe, weil die Kinder natürlich dann auch voneinander und von den Äußerungen der anderen Kinder profitieren können. Und wenn man dann noch weiter denkt, dass die Kinder eben selbst ins produktive Tun kommen, dann kann man eben auch selbst mit ihnen ein Bilderbuch erstellen. Das kann man natürlich auch machen, einfach auf Papier. Aber wenn man dann Apps nutzt wie den Book Creator zum Beispiel, können Kinder auch selber die Bilder malen, sie können die Geschichte erzählen, sie können sie eben auch einsprechen. Das ist auch immer ganz toll für die Kinder, weil sie, also das hat einfach einen sehr hohen Aufforderungscharakter. Die Kinder hören gerne ihre eigene Stimme dann aufgenommen. Und selbst Kinder, die sich noch ganz schwer ausdrücken können, möchten das trotzdem machen. Und für die Sprechfreude und auch dann so ein Produkt den anderen Kindern zum Beispiel im Bilderbuchkino vorzuführen, das ist natürlich ganz toll, auch für die Motivation und Von
Das können wir
daher.
aus unserer, wir sind ja hier auch hier Lernradio und machen ganz viel Hörspielprojekte und können das absolut unterstreichen und bestätigen. Also
Ja, schön.
ja, genau. Wie erleben Sie denn so die Seite der Einrichtungen? Also sind die offen, sind die ausgestattet, oder hapert es da noch?
Ja, wir haben es jetzt hier in Bayern ja gerade ganz gut. Wir hatten den großen Modellversuch mit 100 Kitas, wo die Einrichtungen auch mit Tablets ausgestattet wurden. Und jetzt haben wir die Startchance Kita Digital, wo jetzt nach und nach immer mehr Einrichtungen, also bereits mehrere hundert, eben geschult werden mit Mediencoaches, da Input bekommen. Auch an die Eltern wird es auch herangetragen. Und da ist zum Beispiel schon die Voraussetzung jetzt, dass es mindestens eines zwei Tablets in der Einrichtung gibt.
Das ist ja also fast eine luxuriöse Situation, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist nicht überall so, glaube
Nee,
ich, oder?
das wissen
Ja,
wir auch, ja.
das ist aber, ja, ist toll. Last but not least dürfen Sie jetzt auch noch eine Frage an die Kollegen stellen, die dann auf Ihren Vortrag folgen. In diesem Fall haben wir jetzt mal ein Duo und das sind der Dr. Kleiber und Dr. Weidkämper von der PH Freiburg. Und Ihr Vortragsthema lautet: Digitalisierte Bildungssettings gestalten. Einblicke in das Forschungsprojekt Grundfragen digitaler Lehre. Wenn Sie diesen Titel jetzt so hören, auf sich wirken lassen, was möchten Sie denn die beiden spontan fragen?
Ja, mich würde interessieren, also auf Ihrer Datenbasis, was würden Sie sagen, ist denn so der wichtigste Aspekt? Also worauf kommt es am stärksten an, dass Lernen in digitalen Bildungssettings, gelingen kann?
Super, vielen Dank. Das gebe ich sehr gerne so weiter. Und ja, wir sind mit unserem Gespräch am Ende. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Zeit und für die Einblicke. Und
Gerne.
ja, wünsche Ihnen auch viel Spaß dann beim Vortrag im neuen Jahr.
Ja, vielen Dank.
Medien, Bildung, Digitalisierung. Der Podcast zur Ringvorlesung der PH Freiburg. Moderation und Produktion: Nina Brieke und Peter Ruch. Musikkomposition: Peter Ruch. Gefördert durch die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg im Rahmen des Projektes Journalismus und Medienbildung an pädagogischen Hochschulen.